Die Todsünden der Ehe vermeiden. 8 seelsorgerliche Vorträge über das Eheleben von Brad Bigney. Diese Serie hat ihre Bezugspunkte in allen zwischenmenschlichen Beziehungen mit dem Schwerpunkt der Ehe. Vortrag Nummer 6. Warum kann ich nicht immer Recht haben? Wir machen nun weiter in der Serie Die Todsünden der Ehe vermeiden. Und heute geht es um den Stolz. Der Stolz erwürgt so viele Ehen. Und was ihn zu so einem Killer macht, ist, dass dieser Stolz dazu führt, dass viele andere Sünden einfach so durchgewunken werden. Dass sie sich unter dem Radar vorbeischleichen. Du siehst Dinge nicht über dich selbst oder in der Ehe, weil der Stolz dich blendet. Das hat auch zur Folge, dass man nicht genau weiß, was in der Ehe schiefläuft und man sich einfach nur fragt, dass irgendetwas nicht richtig ist, aber nicht weiß, woher es kommt. Und solltest du nun nicht verheiratet sein, egal aus welchem Grund, dann hoffe ich, dass du jetzt nicht einfach nur abschellst oder nicht zuhörst. Letzte Woche zum Beispiel, da ging es um die Vergebung. Das kann man auf alle Beziehungen beziehen, ebenso auch heute, wenn es um den Stolz geht. Gottes Prinzipien sind immer wahrhaftig. Lasst mich gleich mal einsteigen mit einem Zitat von Lou Priolo aus dem Buch Der vollständige Ehemann, The Complete Husband. Er sagt zum Stolz Folgendes. Die Sünde des Stolzes bringt Gottes schnellstes und strengstes Gericht mit sich. Sie macht dich blind für andere Sünden in deinem Leben und hindert dich daran, sie zu bereuen. Stolz ist das AIDS oder erworbene Immunschwäche-Syndrom der Seele. Wenn ein Mensch an AIDS stirbt, dann stirbt er nicht wirklich an AIDS, sondern an den Folgen durch einer AIDS-erschwerten Krankheit, Lungenentzündung, Tuberkulose, Hirnhautentzündung und so weiter. Das AIDS-Virus blendet irgendwie die Augen des körperlichen Abwehrsystems seines Opfers. Dies verhindert, dass das Autoimmunsystem diese tödlichen Viren und Bakterien, die ihn letztendlich töten, sehen und somit zerstören kann. Wie bei AIDS blendet der Stolz nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor jeder anderen Sünde, die in den Vertiefungen des Herzens und des Lebens versteckt ist. Er veranlasst dich dazu, Korrekturen und Vorwürfe zu hassen. Er verbirgt deine Sünde vor dir. Er rechtfertigt deine Sünde. Er entschuldigt deine Sünde und er hält dich davon ab, deine Sünde zu bereuen. Er verleitet dich zu dem Gedanken, dass du geistig gesund bist, obwohl du in Wahrheit tödlichen Krebs hast und dringend den Balsam des großen Arztes brauchst. Einige von euch heute Morgen, ihr leidet unter AIDS heute Morgen, nicht physisch, sondern AIDS der Seele. Eine Krankheit, die durch den Stolz verkompliziert wurde. Darunter leiden einige von euren Ehen. Und ihr wundert euch, was da schiefläuft in der Ehe. Und oftmals ist es der Stolz, der am Fundament nagt und langsam die Ehe zerstört. Wenn ihr eine gottwohlgefällige Ehe führen möchtet, dann müsst ihr den Stolz abtöten und auch lernen, den Stolz schnell zu erkennen. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich hier gesagt habe, dass ihr den Stolz abtöten sollt. Nun, ich habe jetzt keine schnellen Hilfstechniken oder andere Methoden, bei denen ich sagen kann, okay, damit könnt ihr den Stolz ein für alle Mal besiegen. Es ist eher ein Prozess, bei dem wir uns klar machen sollten, dass wir fortwährend daran arbeiten. Denn auf dieser Seite des Himmels, auf der Erde, da werden wir ihm nicht den Gnadenstoß verpassen. denn sobald man denkt, oh, jetzt ist er weg, dann taucht er nochmal auf. So, aber wie können wir nun die Sünde des Stolzes abtöten in unserem Leben? Was können wir da tun? Ich möchte euch da ein paar Dinge mit an die Hand geben. Ein paar biblische Prinzipien. Kommen wir zu Punkt 1. Entscheide dich dafür, in deinen Beziehungen, Mutter, Vater, Freunde, Schwester, Ehefrau, Ehemann, belehrbar und zugänglich zu sein. Also, entscheide dich dafür, in deiner Ehe zugänglich und belehrbar zu sein. Mehr als alles andere verpasst du mit dieser Sache deinem Stolz einen Schlag. Denn irgendwie ist es doch so, dass es uns nicht gefällt, wenn jemand uns sagt, dass wir falsch liegen oder etwas falsch machen. Was noch seltsamer ist, ist, dass die letzte Person, von der ich hören möchte, dass sie mir so etwas sagt, dass das, ja, meine Vicky ist. Und ich bin mir sicher, ich bin da nicht der Einzige. Für euch wäre es wahrscheinlich auch schöner, wenn Vicky euch etwas zu euch über euch sagt, anstelle eures Partners. Wenn du anfängst, offen zu sein, zugänglich und belehrbar, dann wird genau diese Sache deinen Stolz einen Schlag verpassen. Und glaubt mir, wenn ihr diese Türe immer wieder aufmacht und einladend seid, dann kommt natürlich das Gefühl auf und das Verlangen, diese Türe wieder schließen zu wollen. Denn irgendwie scheint es doch so, als würde man denken, ach, es ist nicht ganz sicher, diese Tür einfach offen zu lassen. Denn das Fleisch möchte es zuschließen und sagt dann, ach Mann, ich möchte nicht hören, wie mir wieder gesagt wird, wie ich dies und jenes machen soll. Ich möchte nicht wieder das über mich hören. Ich möchte diese Seite von mir selbst nicht wieder sehen. Denn wenn ich nun diese Türe schließe oder mich an diese Türe anlehne, dann bin ich der Verlierer. Wenn du diese Türe in der Ehe geschlossen hast, oder wenn du alleinstehend bist und diese Türe in deinen Beziehungen zumachst und den Leuten verbal oder nonverbal klar machst, nein, so geht das nicht. Es ist nicht gut, durch diese Türe zu treten. Dann bist du der Verlierer. Und wahrscheinlich ist es der Fall, dass der Stolz in deinem Leben einen Freifahrtschein hat und gerade macht, was er will. Also, schmeiß die Tür auf und leg die Willkommensmatte aus. Es ist der Stolz, der uns aufbläst, dass wir denken, wir könnten nichts lernen. Es ist der Stolz, der sich hinstellt und sich verteidigt. Es ist der Stolz, der uns taub macht gegenüber dem, was unser Partner sagt. Er ist es, der die eigene Dunkelheit in unserem Herzen verschleiert. Es ist auch der Stolz, der so geflixt darin ist, die Fehler bei anderen zu finden und zu suchen. Doch den eigenen Gestank, den man von sich gibt, ihn nicht aufzunehmen, nicht wahrzunehmen. Wieso können wir die schlechten Dinge von anderen Leuten so schnell ergreifen, sehen und riechen? Aber das, was wir tun, das ignorieren wir, das riechen wir nicht oder sehen nicht. Ja. Es ist der Stolz. Lasst mich euch also fragen, seid ihr bereit, etwas über euch selbst zu erfahren, das nicht schmeichelnd und auch kein Kompliment ist? Und die zweite Frage, möchtet ihr das von eurem Partner erfahren? Oh Mann, es ist so still heute hier. Oh ja. Also, kann euer Partner euch zurechtweisen? Ist das eine Option? Und als ich in der Vorbereitungszeit die Predigt dann auch meiner Frau gegeben habe, damit sie das durchlesen kann, da hat sie mir nochmal klar gemacht, geh nochmal sicher, Vielleicht wissen nicht alle, was du mit zurechtweisen jetzt genau meinst. Und ganz wichtig dabei ist, zurechtweisen ist kein Synonym von den Kopf abreißen. Auch nicht von zusammenfalten. Zurechtweisen ist eigentlich ein sehr gutes und tolles Wort. Es bedeutet letztendlich, dass man in das Leben einer anderen Person hineinspricht über eine Sache, die nicht gut läuft, um sie auszubessern, auf die richtige Bahn schieben. Manche haben jedoch den Eindruck und sagen dann auch, also bei uns geht es eigentlich nur um die Liebe. Das heißt, für Zurechtweisung, da hat's keinen Platz für. Und nein, wir möchten hier nicht von beiden Seiten vom Pferd fallen, weder zur linken noch zur rechten. Natürlich gibt es Situationen, in der Menschen eben überkritisch sind, andere fertig machen, auf eine nicht liebende Art und Weise mit der Sache umgehen, Menschen beleidigen. Das ist natürlich falsch. Aber auf der anderen Seite ist es auch falsch zu sagen, okay, komm, dann gehen wir eben ganz auf die andere Seite und sagen, wir machen einfach nichts mehr dergleichen. Es gibt kein Hineinsprechen in das Leben der anderen Person mehr. Dass man dann nichts mehr sagt, was der anderen Person jetzt nicht unbedingt gefallen könnte. Gott beruft uns nicht dazu, nein, sondern auf einer gottseligen, freundlichen und liebevollen Art und Weise soll man die andere Person zurechtweisen. Also, es geht nicht darum, nun sich in Rage zu versetzen und auf die andere Person loszugehen. Ohne Frage, wir haben die Tendenz, wenn unser Partner uns etwas über uns sagt, zu uns sagt, das uns nicht gefällt, dass wir dann anfangen und auf die Schwächen des Partners losgehen und dann sagen, ja, aber du hast doch die und jene Schwäche, du hast doch das und jenes Problem. Hier, das ist falsch von dir. Und das ist auch falsch. Vielleicht weißt du all diese Dinge. Aber trotzdem ist es wichtig zu hören, was in einem selbst vorgeht. Ich muss trotzdem noch hören, was Vicky über mich zu mir zu sagen hat. Dein Partner muss nicht erst diesen Orden verdient haben, ein perfekter Lebenswandel, um dann in das Leben hineinzusprechen. Nein. Gott möchte, dass dein Partner in dein Leben hineinspricht, weil er gesagt hat, dass du das tun sollst. Deshalb nehmt es an, nehmt es auf. Und liebe Männer, würdet ihr also sagen, wenn eure Frau euch zurechtweist, dass sie dann nicht respektvoll mit euch umgeht, dass sie sich nun nicht mehr unterordnet, dass man dann plötzlich diese Karte zieht. Ha? Ist das der Fall? Denn das ist falsch. Das ist falsch. Wir sollen unsere Frauen nicht in Angst und Zittern versetzen, dass sie sich nicht trauen, etwas über uns zu uns zu sagen. Es ist nicht verkehrt, wenn die Frau euch beiseite nimmt und sagt, ach Liebes, die Art und Weise, wie du mit dem Nachbar gesprochen hast, das war nicht schön, das war falsch. Die Art und Weise, wie du mit Sally oder Ted oder wie das Kind auch heißt, gesprochen hast, das war falsch. Oder auch die Art und Weise, wie du mit mir gesprochen hast, vor den Kindern in der Küche, das war falsch. Das bedeutet nun nicht, dass sie keinen Respekt hat, nein. Und nun, ihr lieben Frauen, wenn euer Ehemann euch freundlich und liebevoll zurechtweist, zieht ihr euch dann zurück und fangt an zu weinen. Seht ihr den Unterschied? Wir als Männer, wenn wir zurechtgewiesen werden, dann werden wir zornig und ungeduldig. Und ihr Frauen, wenn ihr zurechtgewiesen werdet, dann fangt ihr an zu weinen. Und so, das weißt du, das weiß ich, das wissen jetzt wir alle. Jetzt ist es raus, jetzt weiß es jeder. Ja, aber die Tendenz ist doch, es ist wirklich so bei den Frauen, dass wenn sie zurechtgewiesen werden, dass sie dann sagen, ja, das war doch nicht liebend, was du da gemacht hast. Und ganz klar, wenn wir als Männer das nicht liebend machen, dann ist das falsch. Das sollte nicht so sein. Aber manchmal, ganz egal wie lieblich wir das präsentieren, ihr möchtet es einfach nicht hören. Es geht dann nicht darum, dass man das nicht liebend rübergebracht hat, sondern man möchte nicht hören, dass man das und jenes falsch gemacht hat. Ich möchte nicht etwas über mich hören, das schlecht ist. Sag solche Sachen doch nicht zu mir. Und wenn du es tust, dann werde ich weinen und weinen und weinen. Und das, nein, hör auf damit, das ist schlecht. Das ist nicht richtig. Also, ein paar Dinge von denen, was ihr mir rückgemeldet habt über diese Serie, war ja, dass ich zu hart mit den Männern ins Gericht gehe. Deshalb versuche ich hier auch für die Frauen immer mal wieder was mit hineinzustreuen. Also, das ist mein Versuch und einiges davon. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin natürlich ein Mann und ich kenne meine Sünde natürlich auch besser als die meiner Frau. Somit kann ich mich besser in Männer hereinversetzen als Frauen. Und klar, als Männer sind wir auch das Haupt der Familie und ich denke, wenn der Herr unser Herz ergreift, dann kann das schon einen großen Unterschied machen. Wenn wir anders leben, wenn wir anders lieben, wenn wir die biblischen Prinzipien anwenden, dann macht das einen großen Unterschied. Dann geht unsere Frau uns auch nach. Deshalb, liebe Männer, schnallt euch an. Ich möchte somit nicht sagen, okay, Männer sind im Grunde immer schlechter als Frauen, nein. Aber wie gesagt, ich bin ein Mann, ich kann aus dieser Perspektive besser sprechen. Und ebenso, ich bin verheiratet und somit sollte ich mehr über mich sprechen als über meine Frau. Ich möchte ja immerhin noch verheiratet bleiben. Und eines Tages dann, wenn meine Frau bei einer Frauenfreizeit ist, dann hat sie ja die Chance, nur über sich zu sprechen und dann wird die Waagschale ein bisschen ausgeglichen. Dann kann sie nur schlecht über sich selbst reden und dann ist die Wahrheit draußen. Doch für jetzt in jeder Serie über die Ehe, da werde ich der Bösewicht sein und sie kann die Heldin sein. Das ist einfach nur, wie es ist. So sind die Dinge eben und ich bin nun schlau genug, das so zu machen. Das habe ich auch schon gelernt. Also, die Bibel geht davon aus, dass die Zurechtweisung zu der Ehe gehört. Das heißt, zu einer gesunden Ehe gehört die Zurechtweisung mit dazu. Das ist ein gewöhnlicher Teil davon. Natürlich geht es in der Ehe nicht nur darum, aber das ist auch ein Teil davon. Und liebe Leute, wenn ihr Männer dazu veranlagt seid, wenn ihr zurechtgewiesen werdet, zornig zu sein und euch aufzublasen, und ihr Frauen, wenn ihr dahinschmilzt und anfängt zu weinen, ja, dann liegt es wahrscheinlich am Stolz. Ich verdiene nicht, dass sie so mit mir spricht. Ja, das ist doch, wie wir denken. Oh, wenn sie doch nur wüsste. Wenn sie wüsste, wie viel ich da mache, wie hart ich probiere und was ich hier und da tue. Nun her. Und ihr Damen, wenn ihr weint und es nicht hören möchtet, dann liegt es in beiden Fällen am Stolz. Ich kann nicht glauben, dass er mir so etwas gesagt hat. Wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er sowas doch nicht sagen. Es ist kein schlechtes Zeichen, wenn in eurer Ehe hier und da mal zurechtgewiesen wird. Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, wenn es das nicht in eurer Ehe gibt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und auf keinesfalls, ich möchte jetzt nicht, dass ihr von mir hört, dass ich sage, ich möchte, dass ihr jede Woche in einen guten Streit verwickelt werdet. Nein, darum geht es nicht. Aber wenn es bei euch in der Ehe nicht Zurechtweisungen gibt, dann ist einer von euch beiden nicht ehrlich. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, um einfach zu sagen, ach, alles ist okay. Nein, sondern hat uns berufen, wie es in der Bibel geschrieben steht, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Und ja, da ihr beide Sünder seid, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ihr täglich gegeneinander sündigen werdet. Und klar, ich möchte auch nicht, dass ihr jede einzelne Fehltat zurechtweist, dass ihr jetzt einen Zurechtweisungsfeldzug antretet. Denn was wissen wir aus Sprüche 4, Vers 12? Die Liebe macht was mit den Sünden? Die Liebe deckt vielerlei Sünden zu. Deshalb deckt viele Sünden in Liebe zu und wählt weise aus, welchen Krieg ihr führen möchtet oder beziehungsweise worüber ihr dann sprechen werdet. Denn es sollten Zeiten geben, wo ihr darüber sprecht. Denn, hört genau zu, euer Partner hat einen besseren Einblick in euer Leben als jede andere Person. Möchtest du es also hören oder nicht? Dein Partner hat einen besseren Einblick in dein Leben als alle anderen Menschen. Möchtest du es also hören oder nicht? Manche sagen dann auch, lieber Brad, ganz ehrlich, nein, ich möchte es nicht hören. Oder, ganz ehrlich, Brad, ich höre es jeden Tag. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Wie dem auch sei, wenn deine Antwort nein ist, dann hat die Bibel eine Beschreibung für dich. Ja, nicht wirklich schön, aber man kann es dort finden. Was finden wir? Sprüche 12, Vers 1. Dort lesen wir: Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist was? Der ist töricht. Wenn du wünschen würdest, dass dieser Ehemann endlich aufhört, dir etwas zu sagen, oder wenn du wünschtest, dass diese Ehefrau endlich mal nichts sagt, ja, dann bist du töricht. Ihr solltet regelmäßig die Frage stellen: War ich dir in irgendeiner Form ein Anstoß? Oder wie mache ich mich gerade in der Ehe? Und gibt es etwas, das du mir gerne sagen möchtest? Und dann magst du vielleicht sagen, oh, Brad, das ist doch gefährlich. Wieso sollte ich jemals so eine Frage stellen? Doch du solltest immer mal wieder die Frage stellen: Bin ich dir ein Anstoß? Wie mache ich mich in der Ehe? Wie ist es zwischen uns in der Ehe? Und gibt es etwas, das du mir immer mal sagen wolltest? Gibt es etwas, das du mir verraten willst? Und anstelle, dass die andere Person nach Wegen und Schlupflöchern suchen muss, um dann etwas sagen zu können, solltest du den Teppich ausrollen und willkommen heißen. Also ganz wichtig, merkt euch diese drei Fragen. Die sollten immer wieder in eurer Ehe gestellt werden. Und, liebe Männer, noch einmal, unsere Frau, sie sucht, und diese armen Damen, sie versuchen doch, etwas zu uns zu sagen. Und sie warten auf den richtigen Moment. Doch was vermitteln wir? Wir vermitteln, dass wir keine Zeit haben. Keine Zeit, ja, das ist eine gute Zeit, um uns etwas über uns zu sagen. Und wenn dann die Frau jemals versuchte, uns etwas zu sagen, dann tun wir doch so, ach, das war der falsche Zeitpunkt. Mein anderes Leben, ganz ehrlich, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, an dem man das gerne hören möchte. Denn das Problem ist, dass es keine gute Zeit gibt, keinen guten Zeitpunkt. Aus diesem Grund, tu den ersten Schritt. Roll den Teppich aus. Heiße sie willkommen. Egal wann, wenn ihr zusammen im Auto fahrt, wenn ihr zusammen spazieren geht. Jetzt nicht unbedingt vor den Kindern. Und ich kann euch versichern, wenn ihr sie fragt, dann wird das Gespräch viel angenehmer ablaufen, als wenn sie sich einen Weg freibahnen muss, wenn sie Schlupflöcher suchen muss. Denn bis sie das dann tun, dann sind sie schon frustriert. Als wir als Männer gemeinsam das Buch Der vollkommene Ehemann gelesen haben, und da habe ich den Männern auch die Aufgabe gegeben, der Frau ein paar Fragen zu stellen. Nämlich zum ersten, wenn es drei Dinge gibt, die du an mir ändern würdest, was wären sie? Oder auch, wie läuft es zwischen uns oder wie läuft es in der Ehe mit uns im Moment? Und die Antworten, die die Männer dann bekommen haben, waren immer so freundlich und so liebevoll. Die Frauen denken sich da bestimmt, oh ja, von all den Dingen, die ich gerne äußern möchte, habe ich jetzt nun die Gelegenheit, drei Sachen aufzuzählen. Das ist doch wunderbar. Sie schätzen deine Demut und dass du auf sie zugekommen bist und das gefragt hast. Sie schätzen, dass wir uns öffnen, dass wir uns auch verwundbar zeigen. Und ich hatte keinen, der dann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, oh, also nachdem ich das gemacht habe, puh, das war schrecklich. Sie hat mir förmlich den Kopf abgerissen. Also, Männer, fragt einfach, fragt. Und ihr Frauen? Ihr auch, fragt. Wie mache ich mich in der Ehe? Gibt es etwas, das du über mich sagen möchtest zu mir? Denn bei manchen von uns, da ist es doch so, uns wurde schon klar gemacht. Ihr möchtet nicht, dass wir etwas äußern? Denn wenn das geschieht, dann werden wir drei schlechte darauffolgende Tage erleben. Dann werden wir auf vielerlei Weise bestraft. Und wenn ihr nicht bereit seid, solche Fragen zu stellen, dann kann es sein, dass der Stolz euch fest im Griff hat. Du solltest also anfangen, Offenheit zu praktizieren und auszustrahlen, den Willkommensteppich auslegen. Und auch ganz wichtig, hört ihr wirklich auf euren Partner? Hört ihr? Oder ist es eher so, dass man im Gespräch sich schon überlegt, was man als nächstes vorbringen kann? Dass man schon in den Startlöchern steht und sich vorbereitet, was sage ich als nächstes? Ja, was lesen wir denn in Sprüche 18, Vers 13? Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Also lasst mich euch fragen, unterbrecht ihr euren Partner? Vollendet ihr die Sätze eures Partners? Wenn ja, dann seid ihr schuldig in dem, was hier in Sprüche 18, Vers 13 geschrieben steht. Andere Frage. Wenn Gott euch über euch etwas sagen möchte, und das durch euren Partner, wäre das möglich? Oder habt ihr diese Tür schon fest verschlossen? Ihr habt schon lange aufgegeben, zuzuhören. Was lesen wir im Jakobusbrief, in Kapitel 1, den Versen 19 und 20? Darum sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und in manchen Ehen, da ist es doch genau andersrum. Langsam zum Hören, schnell zum Reden und schnell zornig. Aber es sollte sein, jeder Mensch soll schnell zum Hören sein, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. In dem letzten großen Streit, in dem wir waren, kann man darauf zurückführen, dass ich dieses Prinzip hier nicht beachtet habe. Ich war zu beschäftigt im Reden, zu beschäftigt, meine eigene Meinung preiszugeben, das, was ich denke. Und letztendlich, da ging es nur um eine Kleinigkeit. Da ging es sogar um die Konferenz über die Ehe. Als ich dann mit Randy und Cindy Patton Kontakt aufnahm, sie waren nämlich dafür zuständig, bei der Konferenz zu sprechen. Da haben sie in der E-Mail dann erwähnt, ja, wenn sie dann zu uns kommen in die Stadt, dann wäre es wirklich schön, am ersten Tag, also noch vor der Konferenz, gemeinsam mit euch Mittagessen zu gehen, mit noch ein paar anderen Familien und anderen Leuten, die in der Gemeindeleitung sind. Und um es einfach zu machen, komm, wir treffen uns einfach bei der Radisson-Familie. Wir nehmen Essen von unterwegs mit. Das müsste doch alles passen. Und da dachte ich mir nur, ach, das ist doch nicht nötig. Ihr seid doch genau auf dem Weg. Es ist nicht nötig, erst zu der Radisson-Familie zu fahren. Ihr fahrt sowieso bei uns vorbei. Das heißt, kommt doch einfach zu uns. Und alle Frauen fangen jetzt schon an zu lachen hier. Ich sehe schon. Da habe ich eine E-Mail zurückgeschickt. Hey, kommt doch einfach zu uns. Es macht doch keinen Sinn, zu der Radisson-Familie zu gehen. Ist doch viel kürzer, zu uns zu fahren. Ich bin ja schon 17 Jahre verheiratet, deshalb dachte ich mir, ja, auf diesen Fehler falle ich nicht rein. Ich kann ja nicht erwarten, dass meine Frau jetzt hier ein riesiges Mittagessen vorbereiten muss oder kann für so viele Leute. Deshalb habe ich noch mit reingeschrieben. Ich werde mich für das Mittagessen kümmern. Ich werde dann hier und das noch besorgen. Das müsste alles passen. Da dachte ich mir, ha, wunderbar, da muss sie nichts machen. Ich besorg alles. Und hinzu kommt auch noch, dass Vicky erst vor ein paar Wochen erwähnt hat, dass sie gerne mit der Patterson-Familie zusammen essen würde. Und dann können wir das gleichzeitig auch noch machen. Sie sind ja auch mit dabei. Perfekt. Alles läuft wie am Schnürchen. Ich habe sie jetzt nicht in eine komische Situation gebracht. Sie muss jetzt nichts vorbereiten. Wunderbar. Und dann am Abend ging ich dann hoch und hab dann mit meiner Frau gesprochen und dann erwähnt, hey, guck, ich hab die Patton-Familie jetzt eingeladen und noch die anderen sind auch noch mit dabei. Wir essen dann am Freitagnachmittag zusammen was und jetzt kommt's, ich besorge alles, ich besorge das Essen. Und alles, was wir nun als Familie machen, ist nur einen Ort zur Verfügung stellen, bei dem wir uns treffen können. Das heißt, du musst da nichts machen. Und ich konnte zusehen, wie sich ihre Miene verändert. Und ich habe dann nicht die Antwort bekommen, die ich erwartet habe. Und stand dann vor einer Entscheidung. In dieser Millisekunde, da hätte ich sie fragen sollen und können, was sie genau damit meint. Ich hätte zuhören können. Ich hätte dann fragen können, ach, liebes Schätzlein, was ist denn los? Was betrübt dich jetzt im Moment? Worüber sorgst du dich? Woran habe ich nicht gedacht? Wie macht dir das nun zu schaffen, Liebes? Doch stattdessen, ich wurde wütend. Ich dachte mir nämlich nur, guck an, was ich jetzt alles gemacht habe. Ich habe sogar das größte Problem aus dem Weg geschafft und jetzt ist es immer noch ein Problem. Und ich habe einfach die Schnauze voll davon, dass es jetzt so eine große Sache ist. Es sollte nicht so eine große Sache sein. Also habe ich mich voll hineingestürzt, habe angefangen, sie in meinem Herzen zu richten, ihr schlechte und böse Motive zuzuschreiben, zu sagen, dass sie stolz ist. Es war eklig, das war böse. Es war jetzt nicht laut und auch nicht mit Fluchen, aber es war nicht schön. Es war einfach nur viel Gerede. Ja, das wisst ihr, das kann ich gut, das mache ich. Viel reden. Ich hatte in dem Moment viel zu sagen und sie, ja, sie hat ganz normal weitergemacht, den Tisch gedeckt. Sie hat dann versucht, das alles immer wieder zu beschwichtigen, dass wir einfach weitermachen wie gewohnt, aber ich konnte einfach nicht loslassen. Und dann war alles wieder ruhig, ja, die Ruhe vor dem Sturm. Und dann, nach dem Abendessen dann, da hat sie dann angefangen und hat dann zu mir gesagt, ach lieber Brad, weißt du, warum ich so besorgt bin? Und ich in dem Moment dachte mir nur, ich weiß, was sie jetzt sagen will. Ich weiß, wieso das so ein großes Problem für sie ist. Doch, ja, sie hat es schon zuvor gehört und sie weiß das natürlich schon. Aber jetzt wisst ihr es auch. Ich lag falsch. Ich hatte Unrecht. Und ihr alle Damen wisst natürlich auch, woran sie gedacht hat. Sie hat dann gesagt, ja, wir sind nun diejenige, die das veranstalten. Und als Veranstalter, wenn wir die Leute einladen, dann habe ich auch eine Verpflichtung dem gegenüber. Und ich dachte mir so, hä, nein, guck mal, Die haben sie doch quasi selber eingeladen. Sie fahren doch nur einfach bei uns vorbei und das Essen, das bring ich. Das heißt doch nicht, dass wir das veranstalten. Ich dachte mir, hey, die Person, die fragt, das ist doch die Person, die es veranstaltet. Aber sie hat dann gesagt, nein, wir sind diejenigen, die das veranstalten. Es ist in unserem Zuhause. Wir sind nun die Leute, die die Veranstaltung hier haben. Dieses Treffen. Und dadurch ist es anders. Jetzt fühle ich mich auch dazu quasi gezwungen. Jetzt muss ich diese Vorbereitungen treffen. Den Kartoffelsalat machen, die und jene Speise vorbereiten. Und da gehört noch das Geschirr dazu und hin und her und ich weiß nicht, vielleicht noch das geheime, die geheime Kleidung. Doch hätte ich Fragen gestellt, wäre ich aufmerksam gewesen und hätte nochmal hinterfragt, okay, was ist damit genau gemeint? Anstelle von Beschuldigungen von mir zu geben und zu richten. Anstelle zu sagen, ach, das ist doch wie damals, das ist doch die gleiche Sache wie das. Oder ich dachte jetzt, da sind wir schon drüber hinweg, ich dachte, das ist Vergangenheit. Und hin und her und hin und her. Tja, wie die Bibel sagt, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. An diesem Abend in der Küche, da war ich der Tor. Ja, und bei Gottes Gnade bin ich nicht der Tor jeden Tag und das charakterisiert auch nicht mein Leben. Aber in diesem Augenblick, da war ich ein Tor. Da habe ich geantwortet, bevor ich zugehört habe. Da habe ich nicht zugehört, nicht aufgepasst. Ich hätte mehr über meine Frau lernen können, ich hätte mehr über die Welt lernen können, über soziale Zusammenkünfte und die Welt. Aber ich war so beschäftigt, selber zu plappern, dass ich nicht gefragt habe. Deshalb, stellt Fragen. Stellt Fragen. Und wie ist es bei euch? Wie oft seid ihr schuldig, die torhafte Person zu sein? Dass es euch nur darum geht, das zu sagen, was ihr denkt über die andere Person und nicht wirklich darauf achtet, was die Person wirklich sagt und meint. So kommt ihr in das typische Strohmann-Dilemma. Ihr baut ein Argument, ein Strohmann auf und argumentiert gegen das, anstelle mit der Person. Oder wie es in einer anderen Passage der Bibel heißt, Sprüche 18, Vers 2, einem Toren geht es nicht ums Lernen, sondern darum, zu enthüllen, was er weiß. Mir ging's nur darum, das hinauszuposaunen, was ich in meinem Herzen habe. Mir ging's nicht darum, zu lernen, aufzupassen, zuzuhören. Und meistens ist es der Stolz, der da am Steuer sitzt. In diesem Moment. Das ist, was diese Momente ins Rollen bringt. Euch ging es nur so sehr darum, das preiszugeben, was in eurem Herzen ist. Und dann hört man nicht mehr zu. Eines der besten Mittel, um unseren Stolz zu töten, ist es, offen zu sein und belehrbar. Und liebe Männer, ja, ich denke, wir haben da unsere größten Probleme. Wenn unsere Frau sagt, es ist links und nicht rechts, wieso können wir da nicht einfach nur Danke sagen? Wieso müssen wir uns da so komisch verhalten, nur weil sie uns sagt, hey, es ist links und nicht rechts? Wisst ihr, wieso das so ist? Ja, der Stolz, der Stolz. Wir sollten sagen, ja, richtig, du hast recht, danke. Doch kommen wir nun zu dem zweiten Werkzeug, mit dem wir den Stolz abtöten. Mach dich bereit, schnell umzukehren. Sei bereit, schnell Buße zu tun, denn wisst ihr, die Buße, sie demütigt uns auf eine Weise. Wenn die Buße, Umkehr, ein Bestandteil eurer Ehe ist, dann gibt es keinen Platz mehr für den Stolz. Ihr solltet es zur Angewohnheit machen und das üben, zu sagen, es tut mir leid, ich lag falsch, vergibst du mir? Nochmal. Es tut mir leid. Ich hatte Unrecht. Bitte vergib mir. Und manche von euch sagen, ach, eins davon habe ich ja schon fest im Griff. Und wenn dann eine Situation aufkommt, dann streckt man seinen Kopf vielleicht kurz raus, aus der Garage, aus dem Auto und sagt im Vorbeigehen, es tut mir leid oder Entschuldigung. Aber das ist nicht, was gemeint ist. Die andere Person mag dann vielleicht denken, ja, es tut dir leid. Du bist die leidigste Person, die ich heute den ganzen Tag gesehen habe. Nein, das reicht nämlich nicht aus. Ihr müsst wirklich den ganzen Weg gehen. Es tut mir leid. Ich hatte Unrecht. Und sie lieben das, wenn man das sagt. Und dann noch. Bitte vergib mir. Nun, wenn wir sagen, es tut mir leid und ich hatte Unrecht, dann bezieht es sich ja erstmal nur auf uns selbst. Aber wenn wir dann um Vergebung bitten, dann ist die andere Person am Zug. Man passt so gesehen den Ball rüber und wartet dann. Jetzt hat die andere Person die Verantwortung und jetzt kommen wir auch wohin. Jetzt ist das ein Fortschritt. Da kann man nämlich letztendlich die Frage beantworten, werden wir beide darüber hinwegkommen oder nicht? Es tut mir leid, ich hatte Unrecht, bitte vergib mir. Und das würde viele Knoten lösen, wenn man endlich mal Dinge abschließt. Vielleicht ist es bei euch so, dass ihr überall lose Enden habt in eurer Beziehung. Dass es da niemals zu einem Schluss kam, niemals zum Ziel. All diese Konflikte fliegen jetzt lose rum und haben kein Ziel oder Ende. Und dann fragt man sich, wieso es so viel Streitigkeiten und Probleme in der Ehe gibt. Oder wieso auch das Gefühl der Liebe nun entschwunden ist. Ihr könnt euch vielleicht noch an Gary Thomas erinnern. Da ging es um ein Zitat. Ich lese noch mal etwas von ihm vor. Paare verlieren nicht so sehr die Liebe, sondern vielmehr die Bußfertigkeit. Die Liebe wird nicht gefunden oder verloren. Sie wird erstickt in dem Unkraut der Sünde. Wir haben erlaubt, dass solch ein Unkraut in dem Garten der Ehe wachsen darf. Und eines der ekligsten Pflanzen, die so tiefe Wurzeln schlägt, die alles andere erstickt, das ist der Stolz. Damit eine Pflanze heranwächst, benötigt sie Sonne und viel Nährstoffe. Doch was der Stolz macht, ist, er bedeckt die Sonne, er entzieht alle Nährstoffe. Dazu müsst ihr nicht ein Buch über die Liebe oder Romantik lesen. Was da nötig ist, ist vielleicht einfach nur umzukehren, Buße zu tun über den eigenen Stolz. Greift die Wurzel an, der Stolz, der alle Nährstoffe entzieht. Er erstickt, er wirkt die Liebe. Fang an, von dem Stolz umzukehren und dann gibt es Platz und Raum, Nährstoffe und Sonne für die Liebe, damit sie wachsen kann. Reiß die Fenster weit auf, damit der Wind der Gnade Gottes wieder in eurer Ehe weht. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Herrn. Und ganz klar, wir sind Menschen, wir haben unsere Schwächen und wir haben unsere Stärken. Aber das Problem ist, wenn wir bei unseren Schwächen und Problemen nicht bereit sind, um nach der Vergebung zu bitten, umzukehren, etwas zu tun. Sünde, falsche Anschauungen, Ansichten, all das, das rüttelt am Fundament der Ehe. Und lässt zu, dass solch eine Wurzel immer mehr Halt und immer mehr Raum bekommt, um alles Gute zu ersticken. Lesen wir weiter im Zitat. Sünde, falsche Vorstellungen und persönliches Versagen mit denen man sich nicht auseinandersetzt, untergraben langsam die Beziehung, indem sie die einst hochfliegenden Versprechungen, die in einer früheren und weniger verschmutzten Leidenschaft gemacht wurden, angreifen und schließlich zunichte machen. Schnell Buße zu tun, umzukehren, das solltet ihr üben. Und ja, es ist noch immer eine harte Sache. Es geht immer noch gegen das eigene Fleisch. Zuzugeben, dass man Unrecht hat, dass man falsch lag, das geht einem gegen den Strich. Und wirklich, es ist fast jedes Mal, wenn ich diese Worte ausspreche, immer wieder ein Kampf. Deshalb, ich möchte nicht, dass ihr denkt, ich hätte hier ein Geheimnis, dass ich dann plötzlich es liebe, zurückzugehen und zu sagen, es tut mir leid, ich lag falsch. Bitte vergib mir. Nein, so ist das nicht. Ich habe immer noch das gleiche Fleisch, es wird dadurch nicht einfacher. Es ist schwer, fast jedes Mal. Und erst letzte Woche, da habe ich eine Botschaft verkündigt, da ging es um die Selbstlosigkeit. Und diese Selbstlosigkeit, dieser Vortrag, diese Predigt, die kam aus diesen Lippen hier. Und was passierte? Erst letzte Woche wieder. Da stand ich wieder im Angesicht meines eigenen Stolzes und meiner Selbstsucht. Da ich, wenn es um die Technik geht, nicht ganz so der schlaue Fuchs bin, habe ich meine Probleme auch mit meiner Smartwatch. Und wie ihr wisst, müssten wir erst letzte Woche die Zeit wieder umstellen. Das heißt, für die ganz normalen manuellen Uhren ist es kein Problem. Man geht hin, ändert die Uhrzeit. Aber dann kam es zu meiner digitalen Uhr an meinem Arm. Und ich dachte mir, komm, versuchen wir es einfach mal selber. Und es hat eine halbe Ewigkeit gebraucht, überall im Menü zu drücken, hier und da einfach nur rumzuklipsern, bis ich irgendwann mal darauf kam, wie man die Zeit umstellt. Letztendlich, als ich es geschafft habe, dachte ich mir nur, ja, das war's endlich. Ich hab's geschafft. Was ich aber nicht wusste, ist, dass ich zusätzlich auch noch einen Wecker eingestellt habe, der um 3 Uhr morgens klingeln soll. So liegen meine Frau und ich im Bett, schlafend, und plötzlich werden wir von einem seltsamen, unidentifizierbaren Ton geweckt. Ich weiß ja, wie sich mein Wecker anhört und die anderen Dinge, aber diesen Ton, der war mir nicht bekannt. Ich weiß, wie es sich anhört, wenn Leute auf dem Klo sind, ich weiß, wie es sich anhört, wenn Leute sich übergeben, aber das kannte ich nicht. In dem Moment dachte ich nur, was ist da los? Und meine Frau auch plötzlich aus dem Schlaf herausgerissen, fängt an, mit den Händen überall hinzutasten. Ach, was ist denn das? Es soll aufhören, sagte sie. Und plötzlich merkte ich, oh, das bin ja ich, es ist an meinem Arm. Und ich konnte es nicht ausschalten und ich drücke auf meiner Uhr drauf rum und das Ding geht einfach nur weiter und macht piep und piep, piep, piep. Also renne ich schnell raus ins Wohnzimmer und war in der Lage, es zur Ruhe zu bringen. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt lege ich sie einfach nur hier hin. Sollte es nochmal passieren, dann ist es weit genug weg und wir werden nicht gestört. Also, dann begebe ich mich wieder ins Schlafzimmer, versuche zu schlafen, aber war noch hellwach, konnte nicht mehr schlafen. Und am nächsten Abend dann. Ja, ich habe mittlerweile schon wieder alles vergessen, habe mich schon bereit aufs Bett gemacht, habe meine Zähne schon geputzt, habe darauf geachtet, dass alle Lichter aus sind und hab's mir im Bett dann schon so richtig gemütlich gemacht. Und wisst ihr, wenn man ins Bett steigt, dann ist es normal nicht gleich so schön oder so angenehm, aber nach ein paar Augenblicken, wenn dann das Kissen genau an der richtigen Stelle sitzt, die Decke anfängt einzuwärmen, genau dieser Augenblick, das war's. Es ging mir richtig gut. Mit all diesen Dingen war ich also schon fertig. Wichtige Dinge. Dinge, die vor dem Schlaf geschehen. Und dann hörte ich die liebliche Stimme meiner Frau, wie sie dann ganz freundlich zu mir sagte: »Liebes, wie ist es eigentlich mit deiner Uhr? Möchtest du sie nicht gleich ins Wohnzimmer legen, falls sie dann wieder in der Nacht losgeht, damit wir nicht beide wieder geweckt werden?« Die Uhr hat mich nämlich auch gestern Morgen geweckt und ich war dann hellwach und nicht mehr in der Lage, eine Stunde lang einzuschlafen, und es wäre ganz schön, wenn das nicht nochmal passiert. Und ja, sie hat es sehr freundlich und nett gesagt. Doch mir hat's nicht gefallen. In dem Moment wollte mein Fleisch sich nicht einen kleinen Zentimeter bewegen. Und dann habe ich gesündigt und etwas gesagt, was wir Männer sagen, wenn wir nicht das tun, was wir eigentlich tun sollten. Nämlich, es wird schon passen. Und, liebe Männer, ist das nicht wahr? Das ist doch, was wir sagen, wenn wir keine Lust haben, etwas zu tun, was wir eigentlich tun sollten. Na, komm schon, passt schon, wird schon passen. Aber nein, es hat nicht gepasst, es war nicht in Ordnung. Denn was passierte? Die Uhr schlug wieder 3:02 und ich war plötzlich wieder hellwach, weil die Uhr losging. Sie läutete zwar nur zweimal, aber ich war hellwach, ich bin aus dem Bett gesprungen, war in der Lage, es schnell wieder auszuknipsen, und als ich dann im Wohnzimmer ankam, klopfte mein Herz wie wild. Und dann stand ich da und hatte Angst, wieder zurück ins Bett zu kommen, wieder zurück ins Schlafzimmer zu gehen. Denn wisst ihr, ich wusste, was ich verdiente. Ich wusste, was jetzt nun als nächstes kommen sollte. Und das ist auch nur angemessen. Deshalb stand ich dann dort im Wohnzimmer viel zu lange. Ich habe meine Uhr dann schon abgelegt und dachte, oh Mann, ich möchte nicht nochmal zurück. Muss ich jetzt wieder zurückgehen? Aber dachte, oh nein, aber ich muss letztendlich wieder schlafen. Deshalb, komm, lass mich wieder zurückgehen. Also, ich ganz leise wieder zurück, mach die Tür auf und begebe mich ganz still wieder zurück ins Bett. Und sie sagte einfach nichts. Und ich dachte mir in dem Moment nur, hä? Moment, sie sagt einfach nichts? Das ist ja noch schlimmer, als wenn sie etwas sagen würde. Komm schon, einfach nur raus damit, sag's mir. Aber alles, was passiert ist, ist, die Decke rückt sie vielleicht ein bisschen zurecht, atmet vielleicht ein bisschen laut, aber sonst nichts. Einfach ganz normale Dinge, die man eben im Schlaf so macht. Aber kein einziges Wort von ihr. Und ich dabei, ich lieg neben ihr und denke mir die ganze Zeit, also, gleich geht's los, gleich sagt sie was. Sie sammelt ihre Gedanken, sie rückt ihre Worte zurecht, die sie sagen soll, jetzt gleich. Ich mach mich schon gespannt. Und das tat ich dann eine ganze Stunde lang, denkend, sie ist wach und gleich geht's los. Doch letztendlich konnte ich dann auch einschlafen. Am Morgen klingelt der Wecker wieder. Ich hab meine Andachtszeit in der Früh und dachte mir selbst nur, ich sollte eigentlich hingehen, sollte um Vergebung bitten, sollte ihr sagen, dass, was ich getan habe, falsch war, dass ich anders hätte handeln sollen. Dass ich eigentlich aufstehen sollte und nach der Uhr gucken sollte. Aber ich wollte es nicht und das war schlecht, das war falsch. Aber im gleichen Moment dachte ich auch, ah Mann, aber ich will es nicht sagen, ich will mich darüber nicht äußern. Und am Morgen dann, als ich fast fertig mit meiner Andachtszeit war, klingelte dann ihr Wecker. Sie kam dann rein ins Wohnzimmer und sah mich dort und ich dachte nur so, irgendwie ist sie ein bisschen abwesend. Vielleicht sogar ein bisschen kühl. Und ja, dachte ich mir, so ist das wohl. Sie denkt immer noch darüber nach. Sie hält es mir wahrscheinlich gerade vor. Und dann, bevor ich in die Arbeit gehe, putze ich noch die Zähne und laufe dann am Wohnzimmer vorbei. Dann ist sie normalerweise dort und hat ihre Andachtszeit. Und man könnte sagen, ja, es gab eine kühle Atmosphäre. Und in dem Moment sagte ich zu mir selbst, wie ich es gedacht habe, sie ist noch immer sauer auf mich. Also, ich gehe nochmal zurück in die Küche, hol meinen Apfel. Und dann dachte ich mir, komm, weißt du was? Jetzt ist doch die Zeit. Ich sollte die Dinger wieder berichtigen. Also gehe ich zu ihr ins Wohnzimmer, beuge mich mit einem Knie und sage ihr, ach Liebes, es tut mir leid mit dem, was gestern Abend passierte, dass die Uhr wieder anging. Und ihre Antwort war dann einfach, Moment, deine Uhr ist wieder losgegangen? Da bin ich also und dachte mir, Moment, habe ich Uhr gesagt? Ich meinte eigentlich Tour. Lass uns heute Abend doch etwas unternehmen, auf eine Tour gehen. Und dann habe ich sie gefragt. Du wurdest also dadurch nicht geweckt. Sie meinte nur, weißt du was? Ich war sowas von fertig. Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Sie hat mich dann gefragt, und wie war's dann bei dir? Wurdest du wach? Musstest du dann aufstehen? Und klar, ich habe dann geantwortet, ja. Doch, ich musste aufstehen, ja. Und in dem Moment kam mir ein anderes biblisches Prinzip in den Sinn, wie es nämlich in Sprüche 28, Vers 1 heißt. Die Gottlosen fliehen, ohne dass jemand sie verfolgt. Ich war am Flüchten. Ich dachte nur, hey, irgendwie verhält sie sich komisch, sie ist etwas kühl mir gegenüber. Aber all das hat nicht mal gestimmt, sie hat es nicht mal gehört. Und so läuft die Sünde ab. Mein Stolz hat mich so verblendet und hat Dinge aufgenommen, aufgeschnappt, die gar nicht da waren. Ich war es, der die Beziehung hier ins Risiko brachte, der die Beziehung hier aufs Spiel setzte. Hätte ich letztlich nicht den Schritt gewagt, um vor ihr um Vergebung zu bitten, dann hätte ich sie den ganzen Tag falsch eingeschätzt, hätte den ganzen Tag mir etwas vorgemacht. Und ganze Zeit würde ich dann denken, ach, guck an, da ist sie schon wieder. Guck an, jetzt, ich weiß ganz genau, was sie eigentlich meint oder was sie eigentlich damit sagen will. Aber nichts dergleichen, nichts dergleichen ist der Fall. Ich bin der, der so denkt. Und ich bin auch der, der schuldig ist. Und dieser Prozess schmerzt noch immer, selbst nach 17 Jahren Ehe. Es schmerzt, falsch zu liegen. Es schmerzt, zuzugeben, dass man falsch liegt, dass man Unrecht hat. Doch wie ersetzen wir die Umkehr, das Bitten um Vergebung? Zum einen fangen wir an zu kämpfen. Oder wir kapitulieren im Schmoll. Und meistens ist es doch so, dass die Männer die sind, die kämpfen wollen, und die Frauen die, die schmollen. Das ist natürlich jetzt nicht unfehlbar immer so der Fall. Natürlich gibt es auch Frauen, die lieber kämpfen möchten und Männer, die lieber schmollen. Aber in der Regel ist das andersrum. Und was ist mit uns Männern eigentlich los? Wir möchten, wenn es um Argumente geht, immer wieder als Sieger hervorgehen. Es ist nicht so, liebe Männer, als wäre jeder Streit oder jede Auseinandersetzung die Weltmeisterschaft im Fußballspielen. Als wären eure Namen auf eine Tafel geschrieben und jeder blickt euch an und guckt, was ihr macht. Und nein, am Ende des Tages gibt es auch keinen Preis für euch. Wenn sie quasi verliert, dann verlierst du auch. Liebe Frauen, wenn ihr verliert, dann verliert er auch. Ihr seid ein Fleisch, ihr seid eine Mannschaft, ein Team. Wir sind hier nicht bei einer Sportveranstaltung, ihr seid nicht Feinde. Ihr seid ein Team. Manche von euch sind so darin beschäftigt, kleine Streitigkeiten zu gewinnen, dass ihr euch verteidigt, ihr möchtet nur euren Kopf durchsetzen, ihr rechtfertigt euch, dass ihr nicht mal versteht, dass ihr den ganzen Krieg verliert. Nun, manchmal anstelle von Buße tun, anstelle von kämpfen, da gibt es auch den Schmoll. Aber passt auf, vielleicht wisst ihr das nicht, aber oftmals ist das so, dass der Schmoll aus dem Stolz heraus entspringt. Denn es ist der Stolz, der uns zurückziehen lässt, dass wir dann anfangen, in Selbstmitleid zu schmollen. Und das ist noch immer Stolz. Bill Hines, ein biblischer Seelsorger, sagt Folgendes dazu. Wir mögen guten Grund haben, über das, was uns passiert, traurig zu sein, aber Selbstmitleid ist der falsche Weg, darauf zu reagieren. Wenn wir uns auf Selbstmitleid einlassen, befinden wir uns in einer Position des Stolzes und Misstrauens. Stolz darauf, dass wir durch unser Selbstmitleid sagen, ich bin zu gut dafür oder ich verdiene das nicht. Es ist Misstrauen, weil wir nicht auf die Vorsehung Gottes vertrauen. Gott ist der Herrscher des Universums und wir müssen darauf vertrauen, dass er das, was er zulässt, aus einem guten Grund zulässt. Wir verstehen diesen Grund vielleicht nicht, aber wir verstehen, dass er möchte, dass wir ihm jetzt vertrauen und im Gehorsam ihm gegenüber unser Leben weiterführen. Wir müssen denen vergeben, die uns Unrecht zugefügt haben, und weitermachen in dem, was er von uns verlangt. Wenn wir das tun, überlassen wir ihm bewusst den Schmerz, mit dem er auf seine Weise umgehen kann. Jedes Mal, wenn ich versucht bin, die alten Gefühle des Selbstmitleids zu hegen, erinnere ich mich in Gott daran, dass diese Situation nicht mehr mir gehört. Ich habe sie Gott gegeben und ich muss mich weigern, sie zurückzunehmen. Wenn ich das jedes Mal in der Versuchung tue, fällt es mir beim nächsten Mal leichter, mit der Versuchung umzugehen. Und ich gewinne mehr und mehr Freiheit davon. Ende des Zitates. Denn ja, er hat recht, denn in unserem Herzen denken wir, das soll nicht so sein, wieso passiert mir das? Und ja, ganz ehrlich, ich weiß, das, was ich hier alles vortrage, es ist nicht einfach, das ist harter Tobak. Für mich ist es nicht einfach, für Vicky ist es auch nicht einfach. Für Vicky ist es zum Beispiel auch nicht einfach. Sie ist das mittlere Kind von dreien. Ihr älterer Bruder, er hatte viele Eigenschaften, die immer mal wieder zurechtgewiesen werden mussten. Ihre kleine Schwester, sie war auch ein Flitzebogen. Aber Vicky, als mittleres Kind, sie war genau das, was sie heute auch ist. Immer liebevoll, freundlich und nett. Eine Friedenstifterin. Sie musste selten zurechtgewiesen werden, kaum. So war es auch für sie schwer, liebe Damen, zuzugeben. Ich lag falsch. Ich hatte Unrecht. Bitte vergib mir. Das war sehr schwer auch für sie. Und Leute, die so eine Vergangenheit haben, die immer beliebt waren, immer die, die freundlich und brav sind, sie werden auch Probleme haben, über ihren Schatten zu springen, über ihren eigenen Stolz. Also, lasst mich euch ein paar Motivationen mit auf den Weg geben, denn es kann ja sein, dass wenn ihr das hört, ihr denkt, ach nee, das ist nichts für mich oder nee, das ist mir nicht wert. Ein hilfreiches Mittel, um euch zu zeigen, dass es gut ist, belehrbar zu sein, offen zu sein, zugänglich zu sein. Also, zuerst die schlechte Nachricht. Wenn du mit Stolz besessen bist und in deinem Herzen denkst, nein, ich möchte das nicht hören, nicht schon wieder, nein, ich ertrage das nicht, dann spricht Jakobus 4, Vers 6 genau auf deine Situation zu. Da heißt es nämlich, Gott widersteht den, was? Nämlich Hochmütigen, Stolzen. Und dieses Widerstehen, das ist nichts Passives, das ist etwas Aktives. Das Wort im Griechischen wird in der Kriegsführung verwendet, wenn man Widerstand leistet. Es ist nicht so, als würde Gott warten und zugucken, okay, wenn er was Falsches macht, dann werde ich ihm da widerstehen und ihm entgegenkommen. Nein, sondern er geht dir nach, er geht auf dich zu. Und er wird dein Leben schwer machen. Das ist die Position, in der du dich befindest. Und ich möchte ganz ehrlich nicht in solch einer Position sein. Auf der anderen Seite aber, auf der anderen Seite, da bekommst du Gottes Aufmerksamkeit. Und manche von euch wollten gern die Aufmerksamkeit eures Partners. Aber das hier, das ist doch viel besser. Der Gott des Universums mit all den Dingen, die er auf seinem Teller hat, mit all dem, was er tut, bekommst du seine Aufmerksamkeit, wenn du dich demütigst. Das ist den Leuten, denen er nahe ist, auf die er blickt. Wie es heißt in Jesaja 66, Vers 2. Ich will aber den ansehen. Ich will aber den ansehen. Auf wen blickt er? Auf den, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Das ist ein hervorragender Vers. Ich will aber den ansehen. Und wenn du dir dann vornimmst und denkst, ich möchte doch einfach wieder ein bisschen mehr Ruhe und Freude in der Ehe haben, ich lese dann ein Eheratgeber oder mach dies und jenes, dann sage ich euch, auf diese Weise hier, da bekommt ihr die Freude wieder ins Herz. Denn du kannst heute schon Freude haben, wenn du die Position einnimmst der Demütigung, wenn du demütig bist. Wie es heißt in Jesaja 29, Vers 19, und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben. Möchtest du mehr Freude? Dann hör auf zu versuchen, dass dein Partner sich endlich verändert. Nur Gott kann das tun. Und Nummer 3. Vielleicht denkst du dir ja, ach Mann, ich brauche Gottes Hilfe, Gottes Führung und Leitung in meinem Leben. Aber irgendwie kommt da nichts. Und ja, wirklich, wenn du stolz bist, dann widersteht er dir. Dann bekommst du höchstens seine Hand in dein Gesicht, dass er dich abwehrt. Und da haben wir nämlich in Psalm 25, Vers 9, er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Und dann viertens, du wirst neue Kraft und Energie im Leben haben. Nämlich hier lesen wir in Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Du bist vielleicht entmutigt, kraftlos, ausgelaugt. Und auch wenn es in der Ehe noch so ist, wie es ist, kannst du erquickt werden, erneuert werden. Und ich möchte euch ermutigen. Und wenn ihr hier sitzt und ihr so stolz seid, dass ihr denkt, dass ihr keinen Stolz habt, dann ist es ganz wichtig für euch, die Hausaufgabe hier noch zu machen. Und wenn es der Fall ist, wie das oft so ist, dass wir nicht wissen, wo wir nachschauen oder wo wir prüfen können, wo wir stolz sind, da habe ich euch extra noch 50 Sachen dargelassen, wo man prüfen kann, wo man mit Stolz erfüllt ist, wo der Stolz ein Problem im Leben darstellt. Deshalb bitte Gott, kehre dich an ihn. Und es ist deine Wahl, ob du lieber von Gott widerstanden werden möchtest oder seine Aufmerksamkeit in seiner Gnade empfangen möchtest. Du hast die Wahl.